Jetzt lass mich doch mal auslesen. Der Literaturpodcast vom Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
Mein Name ist Thomas André, bei mir ist Antje Flemming. Antje und ich machen jetzt seit mehr als 20 Ausgaben.
Ich dachte, du sagst seit mehr als 20 Jahren.
Das wäre, fühlt sich gar nicht so an. Das fühlt sich überhaupt nicht so an. Das, so alt sind wir noch nicht. Jetzt lasst mich doch mal auslesen, eine neue Folge. Heute sprechen wir über einen Roman mit dem schönen Titel Europa. Stammt aus der Feder einer Autorin namens Safae El Kanoussi, würde ich es jetzt mal aussprechen.
Ja, vermutlich.
Eine Niederländerin, die
Jahrgang 1994 ist ihr Debütroman.
Und ihre hat für relativ viel Aufsehen gesorgt in ihrem Heimatland. Ihre Vorfahren stammen aus dem Maghreb. Das hatten wir kürzlich hier im Podcast bei Leila Slimani eben auch. Darf ich hier sagen, haben wir, glaube ich, in der Leila Slimani-Folge auch erwähnt. Ich habe relativ gleichzeitig den neuen Roman von Leila Slimani gelesen und eben hier Europa und war dann gedanklich eben sehr konzentriert, auch in Nordafrika. Und dieser Roman hier, den wir heute sprechen, Europa, ist hat mich, sage ich gleich am Anfang, ziemlich umgehauen. Ich habe den widerspricht dem, was ich eben gesagt habe, weil ich mehrere Bücher gleichzeitig lese. Das kommt halt vor, wenn man viel auf dem Zettel hat. Aber ich habe dem hier trotzdem wirklich in einem Rutsch gelesen und auch wirklich atemlos verschwungen. Es ist ein sehr interessantes Buch, sehr speziell. Ehe wir anfangen, soll ich erstmal einfach den Anfang mal lesen?
Ich wollte noch was sagen.
Gut. Mach einfach, sehr gerne.
Und zwar ist er im Hansa Verlag erschienen und übersetzt von Stefanie Ochel. Und mein Leseeindruck, ich hatte am Anfang Schwierigkeiten reinzukommen tatsächlich. Ich habe wirklich 100 Seiten gebraucht, weil ich so erschlagen war von den vielen Figuren und erstmal mich nicht so richtig wiedergefunden habe, wo ich hier genau bin. Also ich habe ja auch Leila Slimani kurz zuvor gelesen und da ist das ja alles sehr nachvollziehbar, sehr klar.
Ist es ein buntes
Kaleidoskop und man muss echt dabei bleiben. Also der Roman ist wirklich reich an Figuren und an
Geschichten.
Handlungen und
das,
Zeiten.
Genau das ist ja das Ding. Das
ja,
ist,
ja, komm, ich sag's ja.
Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich lese mal die ersten Absätze des Prologs. Schon wieder gellte ein Schrei durchs Zimmer. Diese aber war anders. Auf dem Bett lag die für tot erklärte, Augen und Mund aufgerissen, Hände verkrampft in der Luft, Todesrasseln stieg von ihrem Körper auf. Ein Geräusch wie eine Gerölllawine. Auf der Straße fragte eine Stimme nach Feuer und die Sterbende fing an zu beben. Sie bebte, sie lachte über einen Witz. Salome Abergel, auch bekannt als Salma in dieser für sie lange vergangenen, von neuen gesichterten, bevölkerten Welt, kreischte sich ins Leben zurück. Mit dem Rücken an der Balkontür, den winzigen Kopf zwischen die Vorhänge gesteckt, sah das Mädchen zu, bestürzt und mit einem Ernst, der nicht zu ihren jungen Jahren passte. Ihre kleinen Fäuste ballten sich um den Stoff für die Zeugin der Auferstehung. Salome Abergels war es kein schöner Anblick, nein. Hier war die Rückkehr furchterregender als das Sterben. Salome ist vielleicht, kann man sagen, die Hauptfigur, wenn man davon sprechen kann. Sie taucht auch teilweise über sehr lange Strecken dieses Romans gar nicht auf.
Ja, sie ist schon die zentrale Figur.
Ist ein Roman, der, würde ich sagen, vor Leben vibriert. Und trotzdem spielt der Tod auch eine gewichtige Rolle. Mhm. Setzt eben auch mit dieser Sterbeszene ein, die ganz speziell ist. Salome klammert sich an ihr Leben. Salome ist eine Künstlerin, eine Malerin, die auf unwahrscheinliche Art und Weise zu großem Erfolg kam, hat zur richtigen Zeit dann eine Kunstagentin oder kennengelernt, die wiederum jemanden mit einem Atelier kannte und Ausstellungsräumen. Das ist eine Episode, die ich hier gerade erzähle. Eine große Rolle wird spielen, dass ihre Bilder verbrannt werden und dann eben auch nicht mehr existieren. Dieser Roman ist nicht so kompliziert, wie du hast eben gesagt, du hast so lange gebraucht, um reinzufinden. Ich kann das in irgendeiner Form, also ich wusste bestimmt auch 100 Seiten nicht, wo führt das eigentlich hin? Weil es eben auch mit vielen Zeitsprüngen zu tun. Der Ort wird auch oft, wechselt auch oft. Wir sind am Anfang oder wir sind hauptsächlich in Amsterdam. Da hat Salome auch gelebt. Später treffen wir sie dann als alte Frau in Tunesien an, sie hat marokkanische Wurzeln. Ihr Sohn wiederum, den wir meistens als Erwachsenen treffen, hat in Paris eine Kaschemme. Und es spielt aber auch eine Amsterdamer Kaschemme eine Rolle. Ja, ein bisschen ist dieser Roman auch ein Kneipenroman.
Also es wird auf jeden Fall wahnsinnig viel getrunken und geraucht in diesem Roman und es wird wahnsinnig viel geträumt. Ist dir das aufgefallen?
Ja.
Die haben alle Träume eigentlich wie im Kino. Und das geht auch literarisch oder sprachlich oft ineinander über, dass man eigentlich nicht so ganz genau weiß, wird jetzt gerade Handlung erzählt oder erzählt eine Figur gerade ihren Traum. Und du hast jetzt sozusagen vom späteren Leben von Salome erzählt, aber ein ganz, ganz wichtiger Teil ist ja auch, dass sie in Marokko im Gefängnis war, 5 Jahre, glaube ich, und dass sie dort gefoltert wurde und dass sie offenbar im Gefängnis schwanger wurde mit dem Sohn, der dann irgendwann in Paris in den 90er Jahren diese Kaschemme hat. Die zweite Hauptfigur ist ein Mann aus der marokkanischen Geheimpolizei oder so,
kann man so
der
sagen,
ja. Ihr Gefängniswärter war, vielleicht auch der hat sie auf jeden Fall gefoltert oder zumindest hat er sie geschlagen. Da ist ja auch eine Szene, wo das beschrieben wird und irgendwann wird auch gemutmaßt, er könnte der Vater des Kindes sein.
Das wird
aber so alles im Offenen gelassen. Aber auf jeden Fall erleben wir auch diesen Mann dann, der auch in den Niederlanden lebt und irgendwie ein ziemliches Wrack ist, einfach säuft ohne Ende und
Blutpisst und kurz vorm Abbruch.
Also er hat eine Krebserkrankung und er hat aber irgendwie das Bedürfnis, sie nochmal zu sehen und
der sieht sie auch,
versucht sich vielleicht sogar zu entschuldigen. Das ist also eine ziemlich krasse Szene. Und irgendwie klappt es aber auch nicht so ganz. Aber wird dann auch da schnell wieder weggeblendet davon.
Genau, man muss es, wir wollen gar nicht verraten.
Also die Geschichte setzt ja ein, dass Salome verschwunden ist und dass ein Freund, also einer ihrer Freunde, in das Haus, in ihre Wohnung, eine junge Frau setzt, die einfach aufpassen soll irgendwie, wahrscheinlich auf die Bilder aufpassen soll. Und die sitzt da so lustig und kifft eigentlich den ganzen Tag.
Und ist aber,
und hat dann irgendwie aber was mit dem Sohn zu tun.
Der Sohn reist ja an, irgendwann aus
Paris. Der Sohn
Paris,
heißt Irat.
Der reist irgendwann aus Paris an. Du hast aber eben was Wichtiges erwähnt. Es gibt in diesem Roman manche lose Enden. Es gibt aber auch sehr viele Klammern. Und das Interessante ist, wie sehr sich die Geschichten verschränken. Dieser Roman feiert auf eine unglaublich sympathische und gelungene Art und Weise das Erzählen an sich. In diesen Kneipen, in diesen beiden, sowohl Amsterdam als auch Paris, werden ganz viele Geschichten erzählt. Die für sich funktioniert jede einzelne dieser Geschichten, jedes Kapitel ist für mich eine einzelne Erzählung teilweise und es ist richtig toll und also wirklich auch fesselnd und viele Figuren oder manche Figuren tauchen auf und später begegnen sie einem in einer anderen Episode wieder, aber da nicht mehr als Hauptfigur, sondern als Nebenfigur. Und allein das finde ich schon formal absolut faszinierend. Ich finde aber auch das Thema dieses Romans, das Metathema ist relativ klar, du hast es gerade angesprochen, der Gefängnisaufenthalt. Es gab in Marokko, man nennt das die bleierne Zeit, die bleiernen Jahre, so von den 60ern bis zum 80ern, Ende der 80er, König Hassan II. War sehr, sehr autoritär, hat ein absolut autoritäres System vertreten und hat die Geheimpolizei auf alle Dissidenten gehetzt. Und da sind sehr viele Leute unter die Räder gekommen, waren jahrelang im Gefängnis, starben. Und das ist eigentlich die Geschichte, die dieser Roman erzählt. Es ist ein auf gewisse Art und Weise ein bluttriefender Roman oder der von der Gewalt Marokkos erzählt. Die Gewalt, die gegen die normalen Leute gerichtet wurde.
Also ich finde, es ist nicht so ganz falsch, so ein bisschen Kontext zu haben, geschichtlich, was in Marokko und auch sowieso in Nordafrika in diesen Jahren passiert ist. Salome war, ich habe mir das hier rausgeschrieben, offenbar 77 bis 82 im Gefängnis. Es ist auch noch ganz entscheidend, dass der Sohn im Gefängnis geboren wurde. Es gibt da auch so ganz anrührende Szenen, wo er berichtet, wie er sozusagen von den anderen gefangenen Frauen eigentlich mit aufgezogen und betreut wurde. Und die Autorin selber ist ja promovierte Philosophin und hat Politikwissenschaften studiert, und das merkt man schon auch, ne? Also da ist schon ein sehr starker historisch-politischer Unterbau drin in dem Roman, den sie dann in Figuren sozusagen in Figuren rausdestilliert, und das funktioniert recht gut. Ich finde das manchmal schwierig, ne, wenn man so so Themen hat und dann daraus Literatur machen will. Aber hier ist es sehr gut und organisch, und also es ist wie so ein Puzzlespiel. Es ja, ergibt sich immer mehr, und man kann sich aber gut in den Figuren, wenn man einmal drin ist, kann man sich ganz gut so mit denen beschäftigen. Ich glaube, mir hat so ein bisschen einfach Probleme gemacht, dass die Namen zum Teil ähnlich sind und ich dann nicht mehr wusste, ist Hind jetzt der Mann oder die Frau? Aber das ist halt mein Unwissen auch, was
dieses Themen angeht. Wir nähern uns trotzdem dem entscheidenden Punkt, würde ich sagen. Du hast es gerade gesagt, organisch. Und so, für mich rundet sich das alles. Natürlich habe ich mich manchmal auch gefragt, warum diese Geschichte jetzt? Warum kommt dann jetzt einer in diese Kneipe rein und erzählt von einem armen marokkanischen Mann, der irgendwie angeklagt war aus fadenscheinigen Gründen, ob er der wirkliche Vater seiner Kinder ist oder nicht? Und das fand ich, ergibt sich nicht sofort, aber es ist an sich trotzdem eine Geschichte, die irgendwie, wie soll ich sagen, perlt oder die irgendwie mich trotzdem fesselt. Und man darf auch manchmal den Figuren, man darf die Figuren auch mal einfach kurz vergessen. Dann habe ich Salome ganz lange, denke ich gar nicht über die nach, und dann ist sie doch trotzdem wieder da. Und dann habe ich aber trotzdem auch den Vibe oder die Atmosphäre. Du hast eben gerade erwähnt, die Beziehung mit dem Sohn. Man fragt sich doch, warum ist der Sohn eigentlich nicht mehr dahinterher? Warum ist der so weit weg von seiner Mutter? Warum reist der so spät erst dann wieder nach Holland zurück? Warum interessiert er sich so wenig dafür? Warum ist er so weit weg? Ja, das ist ein bisschen Spekulation. Ja, du hast eben erzählt, er wurde von allen aufgezogen. Vielleicht ist er das Ergebnis einer Vergewaltigung, was ja auch eine schwierige Herkunft ist. Er hat wohl auch eine große Rolle gespielt in den Gemälden, die diese Frau malte, schuf. Das ist dann ja ein bisschen Küchenpsychologie jetzt, aber es ist trotzdem, ja, oh nee, was ist psychologisch eigentlich relativ schlüssig, würde ich sagen.
Aber sag mal, was für eine Rolle spielt das eigentlich, dass sie Jüdin ist?
Ja, interessant.
Sie ist ja marokkanische Jüdin, das wird ja auch ganz explizit gesagt, ja. Und so stellt sie sich ja auch vor.
Fand ich eher noch, hat dem Ganzen eher noch die grundsätzliche Farbe gegeben, dass hier immer verschiedene Verortungen, irgendwie Herkünfte, halt einfach eine Rolle spielen. Und dass du, wenn du aus Marokko kommst, bist du nicht automatisch halt irgendwie Muslim oder so.
Ich fand das ganz interessant, weil das kommt ja auch in dieser Passage, wo sie ihre künftige Galeristin, die Hanna, kennenlernt, eine Niederländerin, eine niederländische Jüdin, und die wiederum, deren Geschichte wird halt auch erzählt, die fand ich auch ganz anrührend, die wächst ja bei einem Elternpaar auf, die sich irgendwie letztlich aus der Welt zurückziehen und eigentlich gar nicht mehr rausgehen und mit dem Kind auch gar nichts anfangen können, und sie ist dann 16 und sucht sich praktisch so eine eigene Familie oder eine andere Familie. Und über diese lernt sie dann wiederum eben Salome kennen, deren Bilder sie dann ausstellt. Und sie ist ja dann auch diejenige, die eigentlich nach ihr sucht, als Salome dann verschwunden ist. Ja, ja. Und dann aber wiederum irgendwie so eine Beziehung eingeht mit dem Sohn der Familie, in deren Haus Salome lebt. Und dann aber irgendwie auch so ein bisschen vergisst, dass sie eigentlich nach ihr sucht. Naja, soll ich mal eine Stelle vorlesen?
Sehr gerne.
Die ist, ich weiß gar nicht, soll ich die ganz vorlesen? Die ist jetzt wirklich fast eine Seite.
Mach doch einfach.
Und zwar ist das als Irat, also das ist der Sohn von Salome, der kehrt zurück in das Haus und er will gerne die Bilder sehen. Und sucht die Bilder. Die sind im Keller. Wie ein Tunnel, an dessen Ende ein Auge zwinkert, dachte Irat, während er die Treppe in den Keller runterging. Wie ein feuerspeiender Dämon, der zu viel Benzin geschnüffelt hat. Wie eine Kakerlake unter einer Schuhsohle, die sich panisch von ihrem Hinterteil losreißt, um dann, nach dieser grausamen Qual, doch noch gefangen und im Klo runtergespült zu werden. Wie ein fröhlicher Gruppen Tanz, die Sardania, die Tarantella oder der Jig, der traurige Erinnerungen weckt. Wie ein offenes Fenster in einem längst verwaisten Gotteshaus, einem Kloster oder einer Synagoge, mit Blick auf eine Wüste oder aufs Meer, auf ein aufgewühltes Meer oder auf einen Kugelhagel, in dem jemand ein letztes Mal um Hilfe schreit. Wie ein Schriftsteller, der an einer mysteriösen, seltenen Krankheit leidet. Wie eine Frau in mittleren Jahren, die zum ersten Mal eine Nacht allein verbringt. Ohne Mann und Kinder, die ihre Kinder zur Unzeit eins nach dem anderen anruft, ohne dass sie rangehen, so wenig wie ihr Mann, denn der ist tot, nein, verreist. Wie das Porträt eines traurigen Kindes, das im schrillen Dekor eines Fotostudios dem Blitz der Ewigkeit trotzt. Wie wenn die tiefste Nacht sich zeigt und er den Kopf verschämt zwischen Elaines Schenkeln versteckt. Wie Hinz Nacktheit, bei der er ein bisschen ins Bröckeln geriet. Wie Zeynabs Phantome, die an den Rändern des Verstands und an der Sprache zupfen. So fühlt es sich an, dachte er, während er die Gemälde eins nach dem anderen betrachtete. Das ist doch eine krasse Stelle, oder?
Auf jeden Fall,
oder?
Absolut.
Also da merkt man auch die Sprachmacht, die diese Frau hat. Ne?
Sprachmacht, du sagst es. Mhm. Das ist, ich habe diese Prosa die ganze Zeit sehr gerne gelesen. Gute Stelle. Ich komme kurz auf Raphael zu sprechen. Raphael, an den erinnerst du dich gar nicht. Musst du auch überhaupt nicht. Raphael ist einfach eine Figur aus der Kneipe. Und da werden am Anfang das, wo eben gar nicht klar ist, was geht's denn hier jetzt eigentlich? Am Anfang werden erstmal ganz viele Figuren eingeführt, aber jede für sich finde ich in irgendeiner Form, naja, interessant ist so ein langweiliges Wort, aber ich lese das einfach gerne. Also werden erstmal hier einfach Charakteristika aufgezählt von den Leuten, die da in den verschiedenen Ecken, die Stammgäste. Und zuerst ist sie hier bei Abel und dann geht's weiter und dann kommen wir zu Raphael. Manchmal geriet Abel mit Raphael aneinander, der aus einem dubios kommunistischen Nest hochrangiger Politiker, Künstler und Beamter stammte. Wenn es wieder einmal soweit war, schalteten die anderen auf Durchzug oder gingen gleich nach Hause. Raphael war Argentinier, der sich weigerte, Niederländisch zu sprechen, weil es wie ein verstopfter Abfluss klinge und das Leben zu kurz sei, um sich auf etwas derart Unästhetisches und Menschenunwürdiges einzulassen. Doch wenn sich mal ein Fremder zu ihnen setzte und ihn arglos auf Niederländisch ansprach, konnte er die trefflichsten Wendungen von sich geben. Dann sagte er Dinge wie ganz nach Belieben. Und sogar der Fremde musste denken, was treibt dieser wohlerzogene junge Mann im Jahr 2010 des Herrn an so einem schäbigen Ort? Raphaels Familie schien eine Art Brutstätte für in dienstlicher Hinsicht untadelige Spitzenbeamte. Dieses Schicksal hätte auch ihn ereilt, hätte er nicht von Kindesbeinen an eine unerklärliche Abneigung gegen die vorbestimmte Laufbahn entwickelt. Natürlich verliebte er sich irgendwann in eine deutsche Hippiefrau, die barfuß durch Lateinamerika reiste. Allerdings war ihm da noch nicht bewusst, in welch schrillem Kontrast seine Freundin zu ihrem Herkunftsort Frankfurt am Main stand. Keine zwei Monate hielt er es dort aus, bevor er abgeschreckt von der Kulisse, von der sich sein Liebesleben abspielen sollte, die Flucht ergriff. Die Freundin ließ er zurück, denn sie wollte endlich sesshaft werden. Und zwar in Frankfurt, wo die Architekten miteinander um die hässlichsten und unmenschlichsten Baupläne wetteiferten. Ihm war es ein Rätsel, was eine so charmante und fröhliche Frau an diesem Drecksloch von Stadt fand. Was Raphael vielleicht damals nicht begriff, man musste sich den deutschen Verhältnissen eine Weile aussetzen, bevor man ihren Charme erkennen konnte. Okay, ich weiß im Nachhinein noch rum. Ich wollte einfach den Frankfurt Diss hier drin haben. Naja, Frankfurt ein bisschen überschätzt, ne?
Nö, wieso?
Okay, das war meine Stelle. Die Prosa fließt dahin.
Du musst halt mal wieder auf die Buchmesse kommen, Thomas.
Stimmt, wahrscheinlich war ich so lange nicht da. Die Prosa fließt dahin. Der Roman ist nicht allzu kompliziert und er ist auch sprachlich nicht, das ist kein experimenteller Roman überhaupt nicht. Das ist eine sehr, sehr virtuos gestaltete Geschichte.
Also ich finde schon, dass das anspruchsvoll ist. Also das ist jetzt nicht einfach
Ich wollte jetzt erkannt sagen, es ist stilistisch. Wir haben jetzt mehrere Stellen vorgelesen. Das fließt für mich sehr gut dahin. Natürlich ist der Erzählton auch ziemlich entscheidend, ob man etwas annimmt oder nicht. Und ich habe mich da trotzdem schon aufgehoben gefühlt. Ich kann aber verstehen, ich akzeptiere natürlich deine Meinung, dass du sagst, du hast ein bisschen länger damit zu tun gehabt.
Nein, also ich finde halt auch in dem letzten Teil beispielsweise, da sind ja dann diese Fragmente, wo dann ein Ich auf einmal spricht, eine Dichterin. Ich finde schon, dass sich das nicht so ganz einfach erschließt. Also Teil 4, die Angsthefte, das ist schon komplex.
Man könnte nun einfach sagen, wenn man die offene Form so nicht mag, könnte man sagen, dass ihr am Ende eine Idee abhanden kam, dass sie den Roman irgendwie ein Ende überhaupt gibt.
Oh, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist alles total durchdacht und
würde ich eigentlich
durchkomponiert.
Sage ich ja auch, behaupte ich ja auch. Aber wenn man sagt so, warum sind da Fragmente, das wirkt irgendwie so angepeppt. Ich finde, das ist alles sehr gewollt und gewünscht.
Ich möchte einfach wissen, wer da spricht, wer dieses Ich ist, das wir die ganze Zeit eigentlich noch nicht
das ist gefunden ein alter, haben,
außer
ein alter,
es ist eine von den...
Es ist ein alter, meines Erachtens einfach das alter Ego der Erzählerin, die im Prinzip einfach nur die nochmal klar macht, was erzählt sie hier eigentlich eben.
Aber sie steht ja auch in einer Beziehung.
Eine politische Geschichte Marokkos und von einem Trauma Marokkos. Es geht hier einerseits immer ein bisschen um die Diaspora, um das Auswandern nach Europa. Europa als Zielort, wo man vielleicht nicht zwangsläufig glücklich wird oder aber trotzdem auch glücklich werden kann, aber trotzdem auch das Trauma, das man einfach mitnimmt, wie Salomé. Die hat hat zwar künstlerisch Sachen verarbeiten können, aber ihr Ende ist ja nun auch nicht gerade sehr chlorreich. Was nehme ich, oder was würde ich die fragen, die Autorin? Die ist sehr angesagt, sie hat ein bisschen schon wie eine Bombe, glaube ich, eingeschlagen in unserem Nachbarland. Ich würde sie einfach fragen, ob sie Heldenstatus in der nordafrikanischen Community genießt. Und ob sie sich vorstellen kann, dass dieser Roman verfilmt wird.
Oh Gott.
Die Frage ist natürlich, vielleicht würde sie sagen, nein, dafür ist er zu...
Ich sagte, oh Gott, weil ich mir überlegt habe, wie das als Film...
Ja, es klingt ein bisschen so, als wäre es vielleicht nicht verfilmbar. Ich glaube schon, da müsste man aber eine klare Linie zeichnen. Was willst du sie fragen?
Ich würde sie fragen, wie sie den Roman gebaut hat, also wie ihr Arbeitszimmer aussah, ob sie sozusagen so Pläne hatte mit den verschiedenen Figuren, was die wann machen oder also ja, wie sie vorgegangen ist und vielleicht auch so, also ob sie beispielsweise Salomés Geschichte einmal durchgeschrieben hat und dann die anderen Sachen da dazu addiert hat, also wie dieser Arbeitsprozess war, das interessiert mich wirklich sehr bei dem Buch.
Und was nimmst du mit von der Lektüre?
Ich nehme mit, dass ich irgendwie wenig von der europäischen Geschichte weiß, wenn sie nicht in Deutschland, Niederlanden, Frankreich, Italien und so weiter spielt.
Ja, also ich finde jetzt auch nochmal mit Slimani, die wir ja auch im Podcast hatten, ich finde das auch, ich fühle mich jetzt so ein bisschen, als hätte ich mich mit Maghreb mal ein bisschen eingehender beschäftigt und der Perspektive von Nordafrika auf Europa. Ich nehme mit, dass ich ein bisschen überhört, jetzt frage ich mich gerade, ob die holländische Literatur vielleicht eine besonders starke oder die mich besonders anzieht. Ich habe in der letzten Zeit so Autoren wie Peter Buwalder und Tommy Wieringer sehr gerne gelesen und auch Lukas Reinefeld sehr gerne gelesen. Also ich habe irgendwie eine Neigung gerade und finde alles, was ich aus Holland lese, eigentlich ziemlich stark. Das ist mir hier wieder aufgefallen.
Man muss auch sagen, dass die Niederlande ja genau wie viele baltische Staaten auch wirklich so Literaturbüros haben, um die Literatur zu fördern aus ihrem Land. Ne? Also wo Deutschland, weiß ich nicht genau, vielleicht müssen wir das auch nicht machen oder so. Wir denken, wir müssen es nicht. Oder die Goethe-Institute machen es. Aber es gibt ja den Letterenfonds in den Niederlanden, die halt beispielsweise ganz präsent auf den Buchmessen sind oder auch immer so Reisen machen, Reisen organisieren für eben MultiplikatorInnen aus dem Literaturbereich. Da war ich früher auch schon mal mit. Ne? Und die dann wirklich die ihre AutorInnen sehr, sehr, sehr fördern. Und
hier aus Hamburg war der Marisch Verlag, den du auch gut kennst. Die waren ja mal in Amsterdam und haben sich den holländischen Betrieb...
Genau, die hatten ja mal so eine Phase, wo sie immer einen Monat in einem anderen Land...
Die haben da auch berichtet. Mhm. Das hat die, glaube ich, auch ziemlich angesprochen. Ja, ich gebe voll fette 9 Punkte.
Ich gebe 7 Punkte.
Das war die neue Folge von Jetzt lass mich doch mal auslesen. Antje und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.
Ja, viel Spaß beim Lesen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.